A BetterHelp ad. Therapy isn't just for times of major challenge. It's a valuable tool for anyone wanting to improve their well-being. It can help you develop healthy coping skills, set boundaries, and support personal growth. BetterHelp makes it easy to get matched online with a fully licensed therapist right from your phone. No commuting, no waiting rooms. And you can switch therapists at any time. Sign up at BetterHelp.com and get 10% off your first month. That's BetterHelp.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, der Podcast, in dem wir euch inspirierende, beeindruckende, mutige Frauen vorstellen. An meiner Seite wäre normalerweise meine Podcastpartnerin Kim Seidler, aber die kann leider heute nicht und deswegen an dieser Stelle ein paar liebe Grüße an dich, liebe Kim. Aber ich habe jemanden eingeladen und bin daher nicht ganz allein. Meine heutige Gästin ist geboren in einer meiner absoluten Lieblingsstädte, nämlich in Wien und das im Jahr, ich darf das sagen, 1948. Sie ist evangelische Theologin, Psychotherapeutin, spezialisiert auf systemische Therapie, Autorin und Kolumnistin, sagt zumindest Wikipedia. Sie hat ein Faible fürs Tanzen, dazu später mehr, aber sie ist vor allem bekannt als Gründungsgroßmutter der zivilgesellschaftlichen Initiative Omas gegen Rechts. Ich freue mich so sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Monika Salzer.
Vielen, vielen Dank.
Unsere HörerInnen kennen das schon, Frau Salzer. Bevor wir zu Ihrem Engagement und den Omas gegen Rechts kommen, beziehungsweise bevor wir zu dem, was die starke Frau, die wir eingeladen haben, ausmacht, gehen wir noch mal ein wenig Ihren beeindruckenden Lebenslauf entlang. Und wir starten in der Kindheit, weil die Prägung des Elternhauses auch gar nicht so unentscheidend ist für das, was dann im weiteren Leben kommt. Ich hoffe, das ist okay, dass ich kurz ein, zwei Fragen zu Ihrer Kindheit stelle.
Ja, natürlich. Ja.
Ich sagte es schon, Sie sind in Wien geboren. Sind Sie auch dort aufgewachsen? Und,
ja, ich bin in Wien geboren. Das ist für deutsche Verhältnisse vielleicht seltsam. Aber ich bin in Wien geboren und ich sage immer in Wien gestorben. Das heißt... Ich habe meine Stadt nie verlassen, nie.
Und, aber es gibt auch wirklich schlimmere Städte als Wien. Ich habe selbst 2 Jahre dort gelebt und ich habe es sehr, sehr geliebt.
Ich liebe Wien. Ich finde Wien wunderbar. Und natürlich in verschiedenen Stadtteilen. Aber ich bin in einem Arbeiterbezirk geboren worden. Und meine Eltern, also 1948 war 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass sich die heutige Jugend das vorstellen kann, was das bedeutet hat. Alles, was sie verwenden, haben wir noch nicht gehabt. Ja, also anfangs glaube ich nicht um einen Eiskasten, das weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass meine Tante Fischi sich vom Eismann von der Straße das Eis geholt hat. Für ihren sogenannten Eiskasten. Also es war wirklich noch unglaublich einfach alles.
Ja. Ja. Das beantwortet auch so ein bisschen die Frage, wie Ihre Kindheit war. Haben Sie da vor allem Mangel wahrgenommen oder haben Sie da auch
Mangel? Meine Eltern waren beide berufstätig. Ich habe immer eine berufstätige Mutter gehabt, ab meinem 3. Lebensjahr. Und das war sicher auch sehr entscheidend für mich, diese Abwesenheit der Mutter, aber auch die teilweise Abwesenheit des Vaters. Das heißt, ich bin sehr selbstständig aufgewachsen und habe sehr viel Zeit für Fantasie gehabt. Und das, was meine Eltern gemacht haben, wie so viele Eltern in der damaligen Zeit, sie wollten aus der sozusagen Bescheidenheit hinaus und haben ein Haus in einer sehr schönen Wiener Waldgegend gebaut. Und das war 6 Jahre Bautätigkeit mit wenig Zeit für Kinder. Also ich bin Einzelkind und das hat mich sehr geprägt. Auf der anderen Seite auch dann mit 13 Jahren sind wir übersiedelt in dieses wirklich schöne Haus und das war so ein unglaubliches positives Lebensgefühl. Das neue Haus, dann bald die Beatles, die Rolling Stones, die ganze sozusagen der Muff von 1000 Jahren, wie man früher gesagt hat, weg mit den Talaren, Muff von 1000 Jahren, die Uni-Reform. Also es war eine Zeit, also eine einsame Kindheit, aber geborgen trotz allem und eine eine Zeit des Aufbruchs, des totalen Aufbruchs, des Protests, des unglaublichen, also wir haben alles in Frage gestellt in dieser Jugend.
Auch der Befreiung so, das klang gerade so nach einem kleinen Befreiungsschlag.
Ja, absolut. Und dann bin ich in eine Schule gegangen, die war das ursprünglich, das erste Wiener Mädchengymnasium. Und wir hatten eine sehr kämpferische Direktorin, eine sehr feministische Direktorin, was ja damals nicht selbstverständlich war. Ich habe 66 maturiert, also die Jahre davor, 60er Jahre. Und diesen Geist das, wie soll ich sagen, dass Frauen was wert sind, dass Frauen diskutieren dürfen, dass Frauen intellektuell sein dürfen. Das hat die Schule mir vermittelt und ich hatte tolle Freundinnen. Also das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes gewesen.
Das klingt auch so, Sie lächeln. Das ist schön. Das beantwortet auch so ein bisschen die Frage nach, und die stellen wir auch immer sehr gerne, gab es weibliche Vorbilder in Ihrer Kindheit? Die Idole hatten Sie schon genannt, die Rolling Stones und die Beatles.
Aber es war auch die Geschichtsschreibung meiner Familie, die ich schon sehr früh sozusagen genossen habe, meine Mutter mir erzählt hat oder ich mitbekommen habe durch meine Tante. Meine Großmutter hatte 4 Töchter. Eine davon ist leider gestorben an Typhus. Da war auch der Verdacht, ob sie nicht von einem anderen Mann stammt. Eine hat ein uneheliches Kind bekommen. Die zweite hat ein uneheliches Kind bekommen. Und nur eine wurde zur Heirat gezwungen von der Großmutter, die genug hatte von diesen Messallianzen. Aber die Zeit war ganz anders, als wir dann in der Nachkriegszeit dieses besorgte und, wie soll ich sagen, unglaublich bemühte Familienleben, ja, mit Küche und Haushalt und Frau zu Hause und so. Das war früher nicht. Und diese Großmütter und Tanten haben mir gezeigt, wie das Leben früher war. Und das war auch der Grund, warum ich vor der Beerdigung meiner Mutter sie alle noch einmal hervorgeholt habe als Bilder. Aber sie waren mir bekannt, sie waren nicht neu. Und dann mir gedacht habe, was die sich getraut haben in den 20er Jahren, 30er Jahren, wo die Sozialdemokratische Partei verboten war, im Ständestaat, im österreichischen, der ja auch faschistisch war. Das können wir uns doch auch trauen im Jahr 2017.
Ja, da kommen wir gleich hin in dieses Jahr 2017. Vielleicht doch nochmal die Frage, Sie haben gesagt, Sie haben maturiert, also das ist in Deutschland das Abitur, ja, auch nicht so ganz selbstverständlich, dass das auch Mädchen in dem Alter das Abitur gemacht haben oder die Matura. Was wollten Sie werden? Hatten Sie schon einen Plan?
Ich wollte eigentlich Medizin studieren, ich wollte Ärztin werden und meine Mutter hat dann gesagt, geh, du heiratst ja eh.
Ja. Das kam ja auch Wahnsinn. So, aber Sie haben trotzdem 66, studiert.
66, ich meine, unglaublich, ja. Du heiratst eh. Und dahinter stand eigentlich, dass sie wollte, dass ich bald heirate, weil sie dann meinen Vater verlassen hatte. Aber gut, das war das, du heiratest eh, wenn ich es wirklich wollen hätte. Und es mir zugetraut hätte, hätte ich es trotzdem gemacht. Ja, sie hat es mir ja nicht verboten. Aber ich habe dann eine kurze Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin gemacht, eine 2-jährige, und dann geheiratet eben und Kinder bekommen. Und bin sehr froh. Ich war 22 Jahre, wie meine Tochter geboren wurde. Und ich bin so, so froh, dass ich 2 wirklich tolle Kinder habe, die jetzt schon auch über 50 sind.
Ja, Wahnsinn. Meine Mutter war auch 22. Wir haben jetzt gerade ihren 70. Geburtstag gefeiert. Die Zeit rennt. Sie haben ja dann trotzdem, also trotzdem, ne, obwohl Sie Kinder bekommen und geheiratet haben, Karriere gemacht.
Während der Haushalt und Mutterschaft habe ich dann zu studieren begonnen, die evangelische Theologie, weil mir eine Freundin gesagt hat, das Studium ist so interessant und sie begeistert das so. Und sie hatte auch 2 Kinder. Und da habe ich gedacht, wenn die das schafft, schaffe ich es auch. Das hat mich sehr ermutigt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich finde, durch das Studium lernt man doch denken. Und nach 7 Jahren Haushalt ist man wirklich, habe ich wirklich den Eindruck gehabt, entweder verblöde ich oder ich mache jetzt was.
Ich höre schon raus, es sind sehr viele Frauen, die Ihnen irgendwas vorgelebt oder Ihnen da eine Tür geöffnet haben, ja, die Sie ermutigt, ja, haben. Und jetzt kommen wir auch gleich zu den Omas gegen rechts, ja auch ein Verein voller Frauen. Aber trotzdem noch einen Schritt zurück, kurz zur systemischen Psychotherapie. Sie haben ja auch sehr lange in diesem Beruf gearbeitet oder tun es noch. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber wie kommt man von der Theologie dahin?
Ja, ich habe die Ausbildung zur Pfarrerin gemacht. Das ist eine eigene Ausbildung. Und dann war ich von Anfang an engagiert in diesem, oder wollte einfach Krankenhausseelsorgerin werden. Ich habe genau gewusst, ich will nicht in der Pfarrgemeinde sozusagen das übliche Frauenbild dort erfüllen oder Pfarrerinnenbild, sondern ich will eigentlich zu den Kranken. Das war früh mir in die Wiege gelegt, ich weiß auch nicht warum, aber diese Krankenhausseelsorge hat mir dann bewusst gemacht, dass es sehr förderlich ist, wenn man noch andere Fähigkeiten hat, außer das, was man halt im Studium lernt und danach. Ich habe dann durch die Psychotherapie sehr viel an emotionaler Zuwendung erfahren. Therapeutinnen, die unglaublich liebevoll waren und wo ich auch vielleicht noch mehr gelernt habe, zu mir zu stehen und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, das ich bis heute habe.
Das merkt man auch, das spürt man schon, allein in diesem Gespräch spüre ich das und auch dann, was dann kommt, und jetzt komme ich zum Jahr 2017, vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. In diesem Jahr bildete die ÖVP, also die Österreichische Volkspartei, in Deutschland so etwas vergleichbar mit der CDU, mit der rechtsextremen FPÖ, also der Freiheitlichen Partei, eine Koalition unter dem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wir erinnern uns, die Amtszeit war auch entsprechend kurz. Nehmen Sie uns einmal mit, bitte, in dieses Jahr. Was ging da in Ihnen vor? Was haben Sie es kommen sehen?
Naja, ich habe das nicht kommen gesehen, was jetzt geschieht in der ganzen Welt. Gott sei Dank habe ich das nicht kommen sehen. Aber ich habe auch den Eindruck, seit der Gründung der Omas ist alles immer schlimmer geworden. Aber damals habe ich gedacht, wir hatten das schon einmal, diese schwarz-blaue Regierung. Das war nur eine Katastrophe und ich will das nicht mehr. Und ich will das. Und dann war ich schon Oma. Ich war schon Oma. Sehr begeistert und leidenschaftlich. Und es kam die Idee, das will ich auch nicht meinen Enkelkindern zumuten. Noch einmal 4, 5 Jahre, wo der Staat an die Wand gefahren wird und nichts geschieht. Und dann habe ich aufgrund der großartigen Groß- und Urgroßmütter und meiner eigenen Mutter mir gedacht, diesen Satz, alt sein heißt nicht stumm sein. Ja? Das ist ein feministischer Satz. Das ist mir klar gewesen, das wird eine feministische Bewegung. Da, weil im Internet, wenn man damals gesucht hat, hat man gefunden, unter Oma Apfelstrudel stricken und eventuell meiner Erfahrung nach auch den Enkelkindern Geld geben und den Kindern die unterstützen. Aber es war nicht die selbstbewusste ältere Frau auf der Straße. Das gab es nicht. Das habe ich nicht gefunden.
Aber Sie haben ja offensichtlich einen Nerv getroffen, denn nur weil Sie das gedacht haben und dieser Satz was mit Ihnen gemacht hat und diese Situation Sie zum Handeln gezwungen hat, kamen ja unglaublich viele, die gesagt haben, ich mache da mit. Wie sind Sie vorgegangen? Wie haben Sie die angesprochen? Über welche Kanäle?
Na, ich habe das auf einer, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet, was ganz einfach war, mit dem Bild meiner Urgroßmutter, die Hebamme war. Und habe das dann später durch andere Fotos ersetzt. Aber ich glaube, der Gedanke hat ganz viele ältere Frauen, wobei die waren ab 55, ja, die waren nicht 85. Das heißt, es ist 1,5 Generationen, die inspiriert wurden. Und, oder 2. Und habe dieses Foto auf Facebook gestellt und meinen Freundinnen gesagt, sie sollen das reposten. Und das ist ganz schnell gegangen. Wir waren innerhalb von einem Monat 3000 in dieser Facebook-Gruppe. Und danach hat sich eine Organisation entwickelt mit allem, was dazugehört, in der Gruppendynamik, Forming, Performing, Storming vorher. Also es hat auch Konflikte gegeben. Und seit wir aber dann 2019 einen Verein gegründet haben, ist eigentlich Ruhe eingekehrt, weil dann waren die Leitungsfunktionen klar. Dann hat es eine klare Aufteilung von Ressourcen und von Aufgaben gegeben. Und ja, ich bin die Vorsitzende, das ist auch klar, habe für immer. An ihrem Platz.
Großartig. Die Bewegung kam ja dann auch, ich glaube 2018 auch nach Deutschland.
Ja, zwei deutsche Omas, die Anna Ohnweiler und die Gerda Smore im Norden, die Anna im Süden, haben dann mit mir vereinbart, dass sie die Texte und das Logo übernehmen dürfen und haben dann in Deutschland ihre Aktionen gemacht. Ja. Und mittlerweile sind wir an die 40.000 Frauen, die in Österreich, Deutschland und Schweiz auf die Straße gehen. Und wir haben eine Aktion in Wien, die heißt Mahnwache für die Menschen an den Grenzen Europas. Flucht ist ein Menschenrecht, ohne Menschenrechte keine Demokratie. Und wir sind jetzt im sechsten Jahr, stellen Sie sich das vor. Fünfmal die Woche, 4 Stunden täglich. Also ich habe das halt ausgerechnet, das sind 10.000 Stunden, 11.000 Stunden, die Omas in abwechselnder Reihenfolge zu zweit bei uns vor dem Bundeskanzleramt stehen und warnen. Und ich glaube auch weiterhin, dass sozusagen die Ärmsten in einer Gesellschaft, wenn man die nicht schützt, dass dann die ganze Gesellschaft darunter leidet. Und die Menschenrechte gelten auch für diese Menschen und wir können uns das nicht leisten.
Stimme ich zu 100% zu und verneige mich auch vor Ihrer Arbeit und vor diesem Durchhaltevermögen von diesem nicht müde werden. Wenn Sie jetzt jemanden erklären müssten in 2, 3 Sätzen, wofür stehen die Omas gegen rechts? Sie hatten schon angedeutet, bei welchen Themen sie sich erheben und auch die Geschichte der Gründung ist ja auch eine, die man gegen rechts, ja, also allein der Titel sagt es ja schon, aber was sind ihre Ziele?
Vielleicht wir haben eigene Statuten, wir wenden uns gegen den Rechtsextremismus in allen Formen, auch die deutschen Omas. Wir wenden uns gegen Rassismus, Faschismus und kämpfen dafür, dass unsere Kinder und Enkelkinder weiterhin in einer Demokratie leben können. Und jetzt Viktor Orban gefallen sozusagen, was solche Leute wie er waren damals an der Macht, wie ich die Oma gegründet habe. Und es war dieses Wort von der illiberalen Demokratie, gegen die haben gewarnt, aber das Wort ist auch falsch, weil entweder Demokratie oder nicht. Ja? Eine illiberale Demokratie. Und für diese Demokratie, der wir unseren Wohlstand zu verdanken haben und der wir auch die Sicherheit und Frieden zu verdanken haben, die möchte ich gern missionarisch für meine Kinder und Enkelkinder aufrechterhalten und alle anderen Omas in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Polen, in Südtirol und wo auch immer. Wir haben jetzt auch Interesse, eine europaweite Verbindung sozusagen zu bauen, damit wir die Omas in ganz Europa vernetzen können.
Ja. Wenn man sich anschaut, wer auch in Deutschland die AfD wählt, dann sind das ja leider auch sehr viele junge Menschen. Und gerade die Älteren entscheiden sich dann gegen eine Stimme für die AfD in dem Fall jetzt auf Deutschland bezogen. Was wie geht's?
Die Untersuchungen sagen, dass wir den Jungen zu verdanken haben, also dass nicht die die Rechten gewählt werden.
Auf
Junge
Deutschland bezogen leider nicht. Es ist genau bei uns andersrum. Das sind die Älteren.
Also ich habe gehört, Junge und vor allem Frauen wählen richtig.
Genau. Die jungen Frauen wählen auch eher links, aber vor allem junge Männer in Deutschland eher AfD und die Älteren immer noch die klassischen Parteien. Ich werde in den Shownotes nochmal die Statistik nachreichen für Deutschland. Aber vielleicht nochmal kurz zu den Omas gegen Rechts und auch der Weise, wie sie organisiert sind. Wie nehmen Sie sich solche Aktionen vor, von der Sie gerade gesprochen
ja,
haben?
Es ist, wir haben das dezentralisiert natürlich mit den Aktionen. Wien, alle Bundesländer bis auf Kärnten machen eigene Aktionen. Und die entstehen aus den Menschen heraus, die vor Ort leben. Mhm. Und es haben sich verschiedene Schwerpunkte herausgebildet. Also wir in Wien haben eine Theatergruppe gebildet, Omas on Stage. Wir haben diese Mahnwache. Wir haben eine Gruppe Abstand halten gegen rechts, die auf der Ringstraße geht und auf Märkten singen geht. Und so gibt es viele andere Initiativen. Und in der Steiermark haben sie jetzt einen Perchtenlauf gemacht. Die Omas haben die Unmenschlichkeit ausgetrieben, woraufhin sich die Krankenvereine alle gemeldet haben mit Protest und großem Theater in der Steiermark. Also es sind ganz unterschiedliche Zugänge. In Salzburg machen sie wieder andere Sachen. In Oberösterreich sehr viel Arbeit mit den verschiedenen ehemaligen KZs. Ja, und jetzt versuchen sie 30 Straßennamen umzuändern. Also das wird eine Mammutaufgabe sein, weil sie können sich vorstellen, wie viel Widerstand es da gibt.
Absolut.
Und die deutschen Aktionen kennen sie ja auch. Das ist alles engagiert und unterschiedlich.
Die sind auch sehr laut. Ich bin auch hier in Hamburg bei ein, zwei Demonstrationen mitgelaufen. Und
die Hamburger sind sehr stark.
Ja.
Die haben 10 Gruppen.
Treffen Sie sich manchmal alle an einem Ort, also auch länderübergreifend, dass Sie einmal zusammenkommen? Bei 40.000 ja, ist es natürlich...
Wir haben vor 2 Jahren ein Europaforum gemacht und wir machen das heuer im Herbst wieder. Jetzt ist die Schweiz letztes Jahr dazugekommen, die haben einen Verein gegründet. Da hatte schnell aus Deutschland und ich dabei bei dieser Gründung. Ist sehr nett und sehr positiv und wir werden das jetzt gemeinsam antreiben, dass wir noch mehr werden.
Großartig. Apropos mehr werden, wie kann man Mitglied werden bei Ihnen?
Sehr einfach. Man schreibt ein kleines Mail an office@omasgegenrechts.at oder geht auf die Homepage und da gibt es auch einen Button.
Ja. Den packen wir natürlich auch in die Shownotes. Man kann aber auch spenden, ne? Wahrscheinlich dann auch der gleiche
ja,
Link.
Ja, wir bitten gerade sehr um Spenden, weil wir 2 Gerichtsverfahren anhängig haben, die wir selber initiiert haben, die unseren guten Ruf in Frage stellen und die ehrenrührig sind.
Mhm. Dürfen Sie sagen, worum es geht?
Ja, das eine ist, dass ich, dass behauptet wurde, mit meinem Foto, dass ich eine andere Frau aus Deutschland sei, die bei der Stasi war. Ja?
Okay. Oh je.
Also die Omas gegen rechts werden von der Frau sowieso geleitet, die ja bei der Stasi war. Es gibt eine Oma in Berlin, die wirklich bei der Stasi war, aber das ist das Thema. Das Thema ist, es wird mit meinem Foto verknüpft, mir eine andere Identität angedichtet und es ist ehrenrührig für mich. Ja? Ich war nicht in der Lage, ich war immer in Wien, kann
man
ich
muss,
bei der Stasi gewesen sein.
Ja, ja.
Aber das wird halt versucht so. Und das andere, wie der Konstantin Becker, ein gefallener Engel war jetzt vor kurzem, weil bekannt wurde, dass er ein Verhältnis mit einer sehr jungen Frau vor 40 Jahren hatte oder wann, haben sie dann auch versucht, uns mit ihm in Verbindung zu bringen, weil der Konstantin Becker uns schätzt. Mhm. Und dann war auch so eine Geschichte, dass der Konstantin Becker ja unser Freund ist, im Zusammenhang mit dieser Missbrauchsaffäre oder sogenannten angeblichen, ja, war ja vielleicht kein, ich weiß es nicht. Mhm. Und das ist eine Art der Rechten, Menschen zu diffamieren.
Ja, eine Verleumdungskampagne. Genau, und also einmal kann man dafür spenden, aber natürlich auch für die fantastische Arbeit, die sie leisten.
Ja, bitte, ich bitte darum, weil wir haben zwar wirklich sehr viele treue Mitglieder und ja, unser Jahresbeitrag ist 25 Euro, also der Mitgliedsbeitrag, das ist sehr wenig. Aber
Man
dazu
kann
kommt
auch als junger
natürlich.
Mensch spenden. Es muss auch,
Ja, und man kann
auch
auch
als
als junger
Nicht-Frau.
Mensch eine Oma gegen rechts sein, weil
Natürlich.
das ist jetzt kein Alterstitel, sondern
Ja.
eine Frage, wie will ich mich politisch verorten?
Eine Haltung. Sie blicken jetzt, Sie sagten gerade, Sie sind im sechsten Jahr. Die Idee entstand schon ein bisschen früher. Das sind jetzt
Nein, wir sind im
wirklich
neunten Jahr,
am
stellen Sie
neunten
sich
Jahr.
vor.
Entschuldigung. Also es ist fast ein Jahrzehnt, auf das Sie blicken. Wenn ich Sie jetzt danach frage, schauen Sie mal zurück. An was erinnern Sie sich ganz besonders? Gab es ein paar schöne Momente, die Sie mit uns teilen möchten?
Ja, viele großartige Momente. Also nach wie vor, wenn man bei dieser Mahnwache für die Menschen an den Grenzen Europas auf dem Ballhausplatz 2 Stunden steht mit einer anderen Oma, das ist so ein gutes Gefühl und es ist nie die Frage, ist das sinnvoll oder nicht, sondern es ist immer klar, das macht Sinn, dass ich hier stehe und diese Geschichte, dass Leute sagen, geh, das bringt doch eh nichts und so, das ist absolut falsch. Es bringt immer was. Und wenn niemandem anderen, dann bringt es mir selber was, dass ich das Gefühl habe, ich trete für die richtige Sache ein. Und es ist wirklich dieser Spruch, die Scham muss die Seite wechseln. Ja?
Ja.
Das ist auch im Bereich der Flüchtlinge so. Nicht die sollen sich schämen, dass sie arm, abgerissen, geschlagen und verfolgt über die Grenzen kommen oder nicht, diese Pushbacks, sondern wir müssen uns schämen.
Absolut. Und also, wenn Sie so sprechen, ne, natürlich ist es auch schön, wenn man für sich und seine Werte einsteht, aber es ist natürlich auch eine unglaubliche Kraft, die dahinter und wir sind bei starke Frauen, ne? Das gibt ja auch eine unglaubliche Stärke und
Ja.
ne, Teil dieser Bewegung zu sein und nicht allein zu sein damit und das Gefühl zu haben, wir kämpfen
Ja,
hier für
und
humanistische Werte.
das ist das Geheimnis, dass wir es gemeinsam machen, ja? Dass so viele gemeinsam aufstehen. Allein ist man hoffnungslos allein. Ja?
Ja.
Allein ist gar nichts. Allein ist der Mensch nicht geboren. Er ist in Kontext geboren. Er ist von einer Mutter geboren, von einer Frau geboren. Und allein wird man wahrscheinlich auch nicht sterben, aber der Beginn des Lebens ist gemeinsam und es gibt nichts, was diese Sehnsucht nach Gemeinsamkeit sozusagen anders, dass man das anders sehen kann. Ja, von mir aus sollen manche Männer als einzelne Wölfe durch die Gegend laufen, das nehme ich ihnen auch nicht. Aber ich würde sagen, dass das intelligente Leben eigentlich von Frauen ist gemeinsam, ja. Zu verabreden, gemeinsam Sorgen zu teilen und gemeinsam auch, bis jetzt war das nicht so üblich, aber jetzt ist es üblich, politische Verantwortung zu übernehmen. Weil das, was unsere Generation ausmacht, und ich habe das schon öfter gesagt, ist, dass wir, unsere Eltern haben uns erzählt, wie es ihnen im Krieg gegangen ist und wir haben uns verantwortlich gefühlt als Kinder. Als Kind fühlst du dich immer verantwortlich für das, was deine Eltern betrifft. Und meine Generation hat sich verantwortlich gefühlt, dass das nie wieder passiert.
Und
Das
Sie haben
ist
Verantwortung
das.
übernommen, auch für die Generationen, die danach kommen. Ja,
Ja,
das macht das
deshalb, weil
ganz.
wir schon erlebt haben, dass wir den Eltern helfen müssen.
Ich habe noch auf meinem Zettel stehen, dass ich Sie nach einer Botschaft frage für insbesondere natürlich das weibliche Publikum, was wir haben. Aber Sie haben gerade das schon so schön formuliert. Allein ist man, gemeinsam ist man weniger allein, ja, sich zu trauen, auch für Werte einzustehen. Das finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Und da würde ich das auch einfach so stehen lassen. Eine Frage habe ich trotzdem noch und die richtet sich an die Bundeskanzler, ich sag mal, von Österreich und auch Deutschland. Was würden Sie denen sagen, lieber Herr Stocker, lieber Herr Merz?
Lieber Herr Merz, wir kriegen kein Geld vom Staat. Und sie haben uns irrsinnig geschadet mit dieser Unterstellung. Und ich bekomme unentwegt Hassmails, in denen behauptet wird, dass wir die Millionen zurückgeben sollen und dass wir Geld bekommen. Und dass wir ja nur Geld bekommen. Das heißt, unser guter Ruf wurde dadurch verletzt, weil wir als Engagement auf der Straße stehen, ehrenamtlich, kein Geld bekommen. Und das war eine unglaublich schreckliche Unterstellung.
Ja. Ja. Können Sie da noch mal ein paar erklärende Worte zu sagen? Ich glaube, das ist auch nicht allen klar, was da vorgefallen ist, beziehungsweise was Herr Merz gemacht hat.
Ja, es war im Vorjahr, dass er initiiert hat, mit anderen CDU-Leuten 550 Fragen an zivilgesellschaftliche Organisationen, ob sie nicht Geld vom Staat bekommen. Und welches Geld sie vom Staat bekommen und ob sie politisch tätig sein dürfen, wenn sie Geld vom Staat bekommen, also eigenpolitisch. Und das war in unserem Fall, es hat, glaube ich, 50 Fragen auch über die Omas gegen Rechts gegeben. Das war ein Affront.
Diese Botschaft geben wir gerne weiter, beziehungsweise hoffen, dass es jemand an ihn weitergibt. Alles, was wir gerade an Kontaktdaten genannt haben, werden wir auch nochmal in die Shownotes geben. Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, Frau Salzer, nicht nur für dieses Gespräch, sondern dass Sie für diese Werte kämpfen, dass Sie all diese Frauen hinter sich vereinigt haben, auch länderübergreifend. Das macht unglaublich viel Mut, auch den jüngeren Generationen, dass sie das machen. Und dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön. Dankeschön, ich komme schon ins Stottern. Und ich hoffe, wir lernen uns einmal kennen. Ich bin in diesem Jahr in Wien. Aber mal schauen, wenn Sie Zeit haben, vielleicht können wir uns treffen.
Sie schauen ja noch so jung aus. Also wir machen für die Jugend. Wir stehen für die Jugend.
Danke, sage ich auch als nicht mehr so mittelalte Frau. Ich bin ja auch schon 48.
Bald sind wir auch irgendwie Omas.
Genau, ich arbeite mich auf jeden Fall dahin, aber man kann sicherlich auch als jüngeres Mitglied, also als jüngere Frau Mitglied werden bei Ihnen. Ich hoffe, wir lernen uns mal persönlich kennen. Vielen, vielen Dank, Frau Salzer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns mal sehen.
Ja,
auch bald.
Danke auch für Ihre Fragen. Für das Interview, Ihre Freundlichkeit und alles Gute.
Dankeschön. Ihr Lieben, am Ende war ich dann doch so aufgeregt, dass ich ganz vergessen habe, mich von euch zu verabschieden. Und das hole ich hiermit nach. Diese Frau hat mich so begeistert, dass ich auch zwischendurch, wie ihr gemerkt habt, etwas ins Stottern kam. Aber diese Kraft und auch dieser Satz, alt sein heißt nicht stumm sein, der geht für mich für jedes Alter. Und da habe ich mir auch einen Gedanken, nicht nur einen, mitgenommen aus diesem Gespräch heraus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten zwischendurch ein paar technische Probleme, aber ich hoffe, dass wir die ganz gut für das Hörerlebnis lösen konnten. Und dann fiel mir auch noch auf, dass ich ganz vergessen hatte, einen Teaser oder einen kleinen Cliffhanger vom Anfang aufzulösen, weil Frau Salzer dann weg musste und dann kam das Gespräch einigermaßen schnell zum Ende und da ging es um das Tanzen, dass sie gerne tanzte, sagte ich am Anfang. Und es ist so, dass sie nämlich 2013 an der 8. Staffel der Tanzshow in Österreich heißt Let's Dance Dancing Stars und da erreichte sie den 8. Platz. Wenn ihr danach googelt, findet ihr auch ein paar Fotos von ihr, wie sie in Kleid mit ihrem Tanzpartner Florian Gscheider da posiert. Das sei auch noch erwähnt. Und nun bleibt mir noch, mich von euch zu verabschieden. Bis nächste Woche, da kommen Kim und ich mal wieder mit einem starken Zitat von einer starken Frau. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und genau, bleibt stark. Bis dann, tschüss.